Ich hoffe, ihr habt alle schon mal die Erfahrung gemacht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wollen. Also das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wenn ich etwas tue, wo andere mit dran beteiligt sind, dass es sowas wie einen gemeinsamen Willen gibt. Es ist genial, wenn es auch in Gemeinde geschieht, ne? Letzte Woche Kinderzeltwochenende. Viele Menschen, die wollten. Für andere. Und wenn das zusammenkommt, dann geschieht was. Das ist eine schöne Sache. Oder ich denke an, vor 3 Wochen war es schon der Gemeinschaftstag in Klingenthal. Viele von euch waren auch dabei. Menschen, die was wollen. Wisst ihr, wir sind dazu geschaffen, einen Willen zu haben, etwas zu wollen. Wir stehen früh morgens auf und es wird schwierig, wenn ich schon im Wecker klingeln denke, ich will nicht. Das unterscheidet uns von allem anderen in der Schöpfung. Vor ein paar Wochen hat meine Frau das letzte Mal den Rhabarber in diesem Jahr abgeschnitten. Der Rhabarber wächst einfach weiter. Der entscheidet sich nicht dafür. Der wächst einfach. Wir sind privilegiert. Wir können wollen oder eben nicht wollen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und wisst ihr, dieser Wille des Menschen, der ist zu großem fähig. Dieser Wille des Menschen ist zu Sachen fähig, wo man denkt, das hätte man vielleicht so nie geschafft. Oder also wo kommt die Kraft her? Ich habe ein Bild für euch mitgebracht. Ach nee, ich kann gar nicht drücken, das ist nur für den Leser. Das macht der Tobias. Vor 14 Tagen, ich weiß nicht, ob sich jemand an diese Nachrichtenmeldung erinnern kann, ich glaube, es war in Bolivien. In Bolivien ein kleines Flugzeug im Dschungel abgestürzt. Die Insassen waren eine Mutter mit ihren 4 Kindern, dazu der Pilot und noch, ich glaube, sowas wie ein Reiseführer. Der Vater hat die Familie ins Flugzeug gesetzt, um sie vor feindlichen Guerillatruppen irgendwie in Sicherheit zu bringen. Das Flugzeug ist abgestürzt. Die Folge war, dass die Mutter nach 4 Tagen gestorben ist. Der Pilot ist auch gestorben und diese letzte erwachsene Person ist bei diesem Flugzeugabsturz auch ums Leben gekommen. Es sind 4 Menschen übrig geblieben, die überlebt haben. 4 Kinder. Die älteste Tochter, 13 Jahre alt. Und dann dazu praktisch hier 1, 2, 3. Wo ist das 4. Kind? Hier. 4 Kinder. Die älteste Tochter, 13 Jahre. Die haben 40 Tage im Dschungel überlebt. Das jüngste Kind, 1 Jahr alt. Das heißt, die älteste Tochter mit 13 Jahren hat es 40 Tage lang geschafft, ihre jüngeren Geschwister am Leben zu halten. Sie sind immer wieder vor den Rettungsgruppen weggerannt, weil sie gedacht haben, das wären die Feinde. Ja? Also das war bei uns am Armbrutig mal kurz Thema. Ne? Wir sind in einer ähnlichen Situation, der Älteste 13. Stell dir das mal vor. Du siehst deine tote Mutter und jetzt übernimmst du die Verantwortung für 3 kleine Geschwister, das jüngste 1 Jahr alt. Die Aufgabe ist es, sie am Leben zu halten. Dazu braucht es Willen. Ohne Wille geht das nicht. Es gibt doch das Gegenteil. Ihr habt mit Sicherheit auch mal mit Leuten zusammengearbeitet, die nicht wollen. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Und vor allen Dingen ist es etwas, was dich wahnsinnig nach unten ziehen kann. Es kann dich verrückt machen, wenn du auf Leute angewiesen bist, die nicht wollen. Es ist wirklich etwas, was sozusagen auch dein eigenes Leben ein ganzes Stück in Mitleidenschaft ziehen kann, nach unten ziehen kann. Deswegen wird es mir heute gehen um den menschlichen Willen. Das ganze Ding hat natürlich einen Vorlauf. Wir haben vor vielen, vielen Wochen, gab es in dieser Predigtreihe 2 vorgehende Teile. Es ging um den Schöpferwillen Gottes, 1. Mose 1, und es ging um den Heilswillen Gottes. Und wir haben dort drinnen gehört und erlebt, dass es sozusagen eine Leidenschaft Gottes gibt für den Menschen. Gott will. Und wir haben gehört, dass Gott alles dran setzt, um diesen Zerbruch, der zwischen Gott und Mensch da ist, diese Beziehungsstörung, diesen Beziehungsabbruch aufzuheben und mit uns eine Verbindung, eine Beziehung neu einzugehen. Deswegen haben wir das Kreuz und die Auferstehung in der Mitte unseres Glaubens. Gott kommt, beseitigt das Böse, besiegt den Tod und vergibt uns die Schuld. Also Gott will. Das haben wir in zwei Predigtreihen dargelegt. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott will dich. Und jetzt ist der ganz große Punkt, dass wir jetzt an den Kipppunkt kommen und sagen, okay, jetzt hat der Mensch aber auch einen Willen. Und wenn wir in diesem Fahrwasser drin sind, das wir gar nicht wollen, schaden wir uns. Wir schaden uns selber und den Mitmenschen um uns herum. Und deswegen eine Frage des Willens, des menschlichen Willens heute an diesem Vormittag. Es gibt ein Zitat von Dallas Willard, das hatte ich schon, ich glaube schon mehrmals verwendet, ich liebe es. Da schreibt, Gott entscheidet sich dafür, unseren Willen nicht zu missachten und uns nicht zu zwingen. Das macht Gott nie. Gott ist immer jemand, ne, ich sage immer, Jesus ist jemand, der bleibt ein Leben lang Gentleman, eine ganze Ewigkeit. Der klopft an die Tür und erwartet, bis jemand auftut. Deswegen heißt es in den 7-Cent-Schreiben der Gemeinde in Laodicea, Offenbarung Kapitel 3, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich werde sie nicht eintreten. Das macht Jesus. Und deswegen, ob eine Tür aufgeht, ist praktisch die Frage nach einem Entschluss, nach einer Entscheidung von mir. Und bevor wir einen Bibeltext dazu lesen, mal noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn im Alten wie im Neuen Testament von Wille die Rede ist, beschreibt die Bibel das oft als Herz. Weil nämlich das Herz das Zentrum ist deiner Persönlichkeit und ein Teil davon ist dein Wille, dein Wollen. Also überall dort, wo von Herz die Rede ist, kannst du durchaus Wille einsetzen. Und jetzt kommt der Sohn Gottes, jetzt kommt Jesus Christus auf diese Welt und jetzt fängt er an zu lehren und zu wirken. Und weißt du, was der sagt? Der sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das bedeutet übersetzt, dass Jesus sagt, wo dein Schatz ist, ist dein Wollen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn dein Willen zu Hause? Was willst denn du den ganzen Tag über? Und genau dort, wo dieses Wollen ist, da ist dein Schatz. Das ist eine Denksportaufgabe für jeden von uns. Das, was du wirklich willst in deinem Leben, dort ist dein Herz zu Hause. Wir lesen den Bibeltext. Markus Evangelium, Kapitel 8, die Verse 34 bis 38. Und ihr könnt gern mitlesen. Ich lese es laut vor. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen. Will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass einfach dieses Wort unser Herz berührt, dass es in uns eingeht, Herr, und dass du selber der bist, der unser Leben regiert und zu sich zieht. Danke, Jesus. Amen. Drei Punkte zu diesen wenigen Sätzen. Und wir behalten immer dieses Wort des menschlichen Willens im Hintergrund. Punkt 1. Selbstverwirklichung oder Abhängigkeit. Wenn wir die Evangelien lesen, jetzt machen wir einen ganz kurzen Punkt Bibelkunde. Die Evangelien sind praktisch Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Gibt es immer mehrere Zündstufen. Also eine Rakete hat verschiedene Zündstufen und die Evangelien auch. Zündstufe 1 im Markus-Evangelium ist Kapitel 1 bis 8. Und wisst ihr, was da die Themen sind? Das sind die Themen des Beginns des Wirkens von Jesus, die Berufung seiner Jünger. Wir haben viele Heilungsgeschichten. Zündstufe 1. Die Rakete steigt hoch und man könnte sagen, das könnte immer so weitergehen. Verkündigung, Wunder, der Kreis um Jesus wird immer größer. Nein, Zündstufe 2 ab Kapitel 8. Was kommt in den Blick? Es kommt in den Blick in dieser zweiten Zündstufe, dass Jesus davon anfängt zu reden, dass er getötet wird. Dass er sein Leben verliert. Es kommt in den Blick, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Und diese zweite Zündstufe, die passt den Leuten nicht. Also, da macht dann Petrus zum Beispiel Folgendes. Das kann man sich ganz, ganz bildlich vorstellen. Der kommt dann an Jesus heran und legt dann so seinen Arm um ihn. Petrus war da gerade auf dem Höhenflug. Der hat nämlich gerade gesagt, du bist der Christus. Also der war auf den Höhen aller geistlichen Erkenntnis. So, und jetzt passiert Folgendes. Im unmittelbaren Umfeld oder im Nachgang sagt dann Jesus, ich werde sterben, mein Leben geben, der Menschensohn wird leiden und ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Und jetzt legt der Petrus den Arm um Jesus und sagt, so als väterlicher Freund, Jesus, das geht nicht. Übersetzt im Griechischen steht dort, mit aller Macht, die Petrus hat, mit aller Macht, redet er auf Jesus ein. Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Er sagt, geh weg von mir, Satan. Jetzt könnte man sagen, oh Mann, ist jetzt der Petrus ein Satan? Nein, ist er nicht. Aber die Macht, die dahinter steht, dass man sagt, hey, alles Leiden, alles wird jetzt ausgeblendet. Wir bleiben auf diesem Höhenflug der geistlichen Erkenntnis. Da sagt Jesus, weg mit dir, Satan. Und ich kann den Petrus so verstehen, also so nachvollziehen, ich hätte diesen Arm auch um Jesus gelegt. Weil wer von uns will denn schon auf einer Seite des Verlierers stehen? Erinnert euch mal ganz kurz, Schulzeit. Ich habe immer alles dran gesetzt, im Sportunterricht in der Mannschaft zu sein, wo ich wusste, die gewinnt auch. Ich habe auf Arbeit in den paar Jahren Steinmetz, ich habe immer drauf gesehen, mit den Gesellen zusammenzuarbeiten, wo ich wusste, das sind die Guten. Ich liebe Gemeinden, wo alle Generationen sitzen, wo die Kinder rumwuseln, weil das ja nach Leben aussieht. Es sieht dann nach Gewinn aus, ne? Nach Zündstufe 1. Würdest du auch noch hier sitzen, wenn wir im Bild gesprochen, und das ist ganz positiv gesprochen, 3 alte Omas sind, die darauf warten, dass Jesus sie holt, die aber jede Woche ganz treu kommen, weil sie Gottes Wort hören wollen? Würdest du dabei sein? Würdest du dort dabei sein, wo es nach Sterben aussieht? Das, was Jesus in dieser zweiten Zündstufe im Markus-Evangelium macht, ist etwas ganz Verrücktes. Der muss ständig erklären. Der muss sagen, passt auf, das Leben ist nicht so und mein Leben auch nicht so, dass das jetzt ein großer Gewinn ist für alle, sondern ich werde sterben, ich werde mein Leben geben für euch. Und wisst ihr, was die Jünger beschäftigt? Die Jünger beschäftigt in diesen wenigen Kapiteln die Frage, wer ist der Größte? Wer sitzt neben Jesus, wenn er mal König geworden ist? Das beschäftigt sie. Das heißt, die verstehen das nicht. Die können das nicht nachvollziehen. Und wisst ihr, was hier deutlich wird? Deswegen Selbstverwirklichung oder Abhängigkeit. Wisst ihr, Jesus zu wollen, zu sagen, Jesus, ich will dich, ist nicht dafür da, dein eigenes Selbst groß zu machen. Jesus zu wollen, dient nicht einer Selbstverwirklichung, sondern Jesus zu wollen, ist der Ruf in seine Abhängigkeit. Du folgst dem Ruf in eine Abhängigkeit hinein. Will jemand nachfolgen, paar Mal kommt in diesem Text das Thema Willen und das ist von der Grammatik her, ne, das ist Präsens, das bedeutet Gegenwart und das bedeutet linear. Also man könnte auch sagen, Jesus sagt, wenn mir jemand beständig nachfolgen will, dann. Was bedeutet es? Was bedeutet es, dieses Wollen? Zwei Worte von Jesus. Das erste, sich verleugnen. Sich verleugnen ist nichts anderes, wie dass ich sage, es geht nicht um mich. Das zweite, sein Kreuz tragen. Was bedeutet das? Kreuz tragen bedeutet, ich sage Ja zu den Wegen von Jesus. Mir begegnen in meinem Leben manchmal Dinge, die will ich nicht. Ein Mensch, der Jesus hinterhergeht, sagt an einem gewissen Punkt, Jesus, es ist dein Weg. Ich nehme ihn an aus deiner Hand. Wisst ihr, das ist Jüngerexistenz, dass ich bete, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ich möchte euch an dieser Stelle von Manfred erzählen. Manfred ist über 70. Wisst ihr, was Manfred macht? Manfred ist seit 3-4 Jahren, ist er eigentlich im Ruhestand, aber der geht noch jeden Tag auf Arbeit, weil er will. Manfred ist gelernter Werkzeugmacher, das heißt, er hat in seiner DNA Hundertstel. Der denkt in Hundertstel. Und mit diesem Manfred war ich 6 Jahre lang auf den Friedhöfen im Erzgebirge unterwegs. Und habe Grabsteine gesetzt. Könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand, der in Hundertstel denkt, in Grabstein setzt, was dann passiert? So, das Verrückte ist, ich habe Manfred gemocht und mag ihn immer noch. Weil der Manfred, der wollte. Wenn ich früh kam auf Arbeit, war der immer schon da. Und wenn ich gegangen bin, war der auch noch da. Manfred war jemand, der, wenn wir 4:30, also eine halbe Stunde nach Feierabend, auf den Betriebshof gefahren sind, nicht gesagt hat, tschüss, mach's gut, bis morgen, sondern der hat gesagt, pass auf, der Bauschutt muss noch raus, wir bereiten das für morgen noch vor, die Zeit haben wir noch. Und ich habe mich manchmal gefragt, Manfred, warum bist du so? Und jetzt kommt's. Manfred hatte einen Chef, das war auch meiner. Und wisst ihr, was Manfred mit dem Chef gemacht hat? Der ist mit dem Chef sogar im Sommer 2 Wochen in den Urlaub gefahren, weil das sein bester Freund war. Jetzt könnt ihr euch mal kurz vorstellen, welche Chefs ihr so habt oder hattet. Und jetzt stellt euch vor, ihr verbringt euren Sommerurlaub noch. Kurz überlegen. Dani, tut mir leid. Ihr verbringt euren Sommerurlaub noch mit dem Chef. Das war sein bester Freund. Und ich habe nach einiger Zeit und im Rückblick begriffen, warum Manfred so war. Manfred war so, es ging ihm nicht um sich, sondern es ging ihm um das Ganze. Es ging ihm auch um die Beziehung zu seinem besten Freund, der sein Chef war. Und jetzt begreifen wir, was Nachfolge ist. Wisst ihr, Nachfolge ist nicht, dass ich im Laufe des Lebens irgendwie sage, okay, jetzt für Jesus, das ist eine Aufgabe, die muss ich jetzt machen. Sondern Nachfolge ist, ich lebe in einer Existenz, in einer zutiefsten freundschaftlichen Beziehung mit meinem Chef. Und deswegen lebe ich und existiere da drin. Es ist mein Sein. Das ist Nachfolge. Und das ist Abhängigkeit, eine gute Abhängigkeit. Also, Nachfolge kann nie Selbstverwirklichung sein, sondern ein bewusstes Gehen in eine Abhängigkeit, die ich will und die mir gut tut, die mir dem Leben dient. Zweiter Punkt, Gewinn oder Verlust. Jesus ist ein Meister darin, in seiner Lehre, in dem, was er sagt, die Verhältnisse umzukehren. Verhältnisse umzukehren bedeutet, er beschreibt einen Zustand, worüber die normale Welt einfach nur den Kopf schüttelt. Und das macht er hier auch. Indem er sagt, passt auf, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Das bedeutet, wenn es dir ein Leben lang nur um dich selber geht, nur um dein Ich, ist die Folge, dass du selber kaputt gehst. Leben verlieren bedeutet hier im Griechischen, es zerstört, es macht kaputt. Und das ist eine Umkehrung. Das regt einen nur auf, weil man denkt, wenn man für sich selber sorgt und wenn selber ich die Mitte bin meiner Weltbetrachtung, dann dient es meinem Leben. Das Gegenteil ist der Fall. Es zerstört, es macht kaputt. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Und das macht Jesus genau in dem Moment, wo sein Kreuz zur Schuldvergebung, seine Auferstehung in den Fokus kommt, wo er darüber redet, dass er selbst sein Leben verliert. Dort sagt er das seinen Jüngern auch. Dietrich Bonhoeffer hat ein ganzes Buch geschrieben. Wer für die Sommerzeit noch eine gute Lektüre sucht, die Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer, kann man wunderbar lesen, eine Auslegung eigentlich zur Bergpredigt. Der hat gesagt, Selbstverleugnung heißt, nur Christus zu kennen. Nicht mehr sich selbst, nur noch ihn zu sehen, der vorangeht. Jetzt wäre die logische Schlussfolgerung, die ich mir als Mensch des 21. Jahrhunderts, die Frage, die ich mir stelle, das ist der psychologische Selbstmord. Nur noch Christus zu kennen, mich selber gar nicht mehr, was soll dabei nur rauskommen? Ich habe mit euch jetzt eine kleine Gegenüberstellung vor. Das heißt, Lars, ich werde jetzt mal ganz kurz einen Meter nach links und nach rechts gehen. Ich hoffe, wir können den Ton trotzdem noch auffangen. Es ist praktisch so. Wenn ich mit Jesus gehe, ist es am Ende die leichtere Last. Und ich will das versuchen, euch darzulegen. Auf dieser Seite geht es darum, dass mein Leben gelingen muss. Es geht darum, dass die Verhältnisse, in denen ich lebe, perfekt sein müssen. Auf dieser Seite geht es darum, dass die Lebensabschnitte, in denen ich lebe, mit Erfolg abgeschlossen werden und dass vielleicht noch die Besitzlinie immer nach oben geht. Das ist auf dieser Seite. Auf dieser Seite schaue ich Christus an und höre von ihm folgendes Wort. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Also hier steht das Ich mit dem Erfolg und dem Besitz und dem Perfekten im Vordergrund. Und hier steht im Vordergrund, dass ich sage, Christus, sei du mein Leben. Und das Verrückte ist, dass diese Seite hier am Ende die schwerere ist. Zieh das mal ein Leben lang durch mit einem Körper, der altert. Ich war jetzt bei jemandem zu Besuch und da kam der Nachbar vorbei. Der war 88 Jahre alt. Und seine Frau hat Demenz. Und wisst ihr, was der mir gesagt hat? Der hat mir gesagt, also ich hätte mir mein Alter nicht so vorgestellt. Mit 88. Ich sag, was denn sonst? Was hast du denn erwartet? Ich glaube, dass wirklich die Jesus-Existenz anzunehmen, das Leben in Ewigkeit, in Vergebung, dass das am Ende eine leichtere Last ist, als ein Leben lang hier zu Hause sein zu müssen. Dallas Willard nochmal dazu. Der stärkste menschliche Wille ist der, der sich dem Willen Gottes unterstellt hat und dementsprechend handelt. Leben bedeutet, mit in Christus einen Willen zu haben, wo ich sage, Christus, sei du mein Wille. Campus für Christus hat mal eine Grafik entworfen, die ist viele Male ist die schon erweitert worden, immer wieder ist die benutzt worden von unterschiedlicher Stelle. Für mich bringt es den Nachfolgegedanken am besten rüber. Und zwar, hier an der Stelle steht das Ich im Mittelpunkt. Das Ich ist praktisch diese Seite. So, Und dann macht das Ich Folgendes, das Ich gruppiert die Themen um sich herum. Essen, Urlaub, Arbeit, Geld, Familie, Besitz. Und wenn wir noch ein bisschen fromm erzogen sind, hat das Kreuz schon auch einen Platz. Durchaus. Nachfolge bedeutet aber, dass das Kreuz, das heißt der Christus und mit dem, was er getan hat, in das Zentrum meiner gesamten Sicht auf das Leben rückt. Und dann habe ich trotzdem noch diese Themen. Aber das Ich findet sozusagen auch einen Platz außerhalb von meiner Mitte. Ich bin nicht mehr das Zentrum meiner eigenen Weltanschauung. Nachfolge bedeutet, dass ich in diesem Willen sage, Christus, es geht mir um dich. Es geht mir um das Evangelium. Es geht mir darum, in dir zu leben. Und das ist Gewinn, nicht Verlust. Und jetzt kommen ein paar ganz lebenspraktische Fragen. Jetzt lohnt es sich zuzuhören, weil das Fragen sind, die ich selber habe. Bei diesem Punkt hier üben, ne? Erste Frage, gibt es ein zu viel? Also kann ich mich praktisch für Christus so aufopfern, dass ich am Ende selber dran kaputt gehe? Meine Familie, meine Kinder. Ich werde oft gefragt, Falk, hast du überhaupt noch Hobbys? Ja, ich lese mein Buch und fahre Fahrrad, aber ich kann mit dieser Frage wenig anfangen. Jetzt ist aber der Punkt, es gibt trotzdem ein zu viel. Und wisst ihr, wo das zu viel ist? Das zu viel ist dort, wo man sich dann gegenseitig aufreibt. Wo es praktisch dann vielleicht auch in Ehen oder Beziehungen dann aufgrund vielleicht auch von Nachfolge, von Gemeindearbeit, von was auch immer, wenn es dort dann sozusagen kracht und kritisch wird. Ich glaube, dort sollte man aufpassen. Hingucken. Gleichzeitig aber auch dem anderen den Freiraum lassen. Manchmal gewinnt man auch, wenn man ein Stück nachgibt und für Kinder, vielleicht auch für den Ehepartner denkt. Trotzdem merke ich aber aus meiner eigenen Erfahrung, es ist bei allen Dingen, die vielleicht auch viel werden können, es ist ein Riesengeschenk, gemeinsam für Christus unterwegs zu sein. Und ich mache dazu Mut, das zu wollen. Eine zweite Frage, die ich habe in diesem ganzen System, muss ich alles tragen und ertragen? Also alle Lasten, die mir andere aufbürden, muss ich das alles nehmen und so? Für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich das Kreuz auf mich nehme, ist es immer ein Kreuz, das Jesus schon getragen hat. Also ich bin in allem ein Getragener, wenn ich Christus gehöre. Und dann ist für mich eine letzte Frage, was mache ich, wenn ich frustriert bin? Ich weiß nicht, ob das alle von euch kennen. Das gibt es nämlich in Gemeindearbeit genauso wie im tagtäglichen Leben. Wenn ich denke, ich investiere immer rein, immer muss ich da sein, immer habe ich was zu tun und der andere macht gar nichts. Wisst ihr, was dann passiert? Dann steht Frust im Herzen. So, und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Das kenne ich auch. Kurzes Beispiel. Jetzt wird es persönlich, niemand soll das irgendwie so hören, dass er sagt, was kann ich tun, dass es anders wird. Ne? Gar nicht. Das ist ein selbstreflektiertes Beispiel. Bennewitzgarten, Kinderzeltwochenende. Ich habe die ersten Jahre, als wir das Ding dort gepachtet haben, ne, habe ich immer vor dem Kinderzeltwochenende versucht, das ganze Gelände selber in Schuss zu kriegen. Das heißt, alles gemäht. Ne? Versucht, die Infrastruktur dort halbwegs hinzukriegen. Und wisst ihr, was manchmal dann im Herzen war? Ein kleiner Anflug von Frust. Ich weiß, ihr kennt das alle gar nicht, das kennt nur ich. Kleiner Anflug von Frust. Macht jemand mit, stehst du alleine hier. So. Und wisst ihr, was ein geniales Gegenmittel ist? Wenn ich bei diesem Frust anfange, darüber zu reden und sage, pass mal auf, mir geht's so und ich bräuchte mal jemanden. Die letzten Jahre ist das anders geworden. Da hat der Max mal mitgemäht. Der Bertram Schörner hat mal an einem Tag mal durchgezogen. Und dieses Jahr, das war für mich ein Riesenlernfeld. Da stand irgendwie im Vorbereitungsprotokoll, das macht der Josia. Ich sage, krass, was macht der Josia? Dann kommt der Josia zu mir und sagt, du, ich stehe, muss soll hier mähen, was muss ich machen? Ich sage, weißt du was, Josia, wir machen das gemeinsam. Dann hat er sein Rasenmäher, hab schon abgeholt, Freitagnachmittag, und ich mit meinem, und wir haben das gemeinsam gemacht. Wisst ihr, was die Folge war? Kein Frust, sondern Freude an dem, was wir geschafft haben. Haben uns dann noch unterhalten über Schule und andere Dinge. War eine tolle Sache. Wisst ihr, was ich denke? Manchmal manövrieren wir uns in frustrierende Situationen, weil wir nicht gelernt haben, über das, was in unserem Herzen ist, zu reden. Das ist Mist. Ich mache Mut dazu, in diesem ganzen Nachfolgeding die Dinge nicht in sich reinzufressen, sondern wirklich offen damit umzugehen. Ich habe noch viele andere Fragen. Punkt 3. Hilfe oder Schaden. Wisst ihr, was Jesus mir macht? Jesus macht Folgendes, der stellt Fragen. Und diese Fragen werden immer mit Nein beantwortet. Frage 1. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Es hilft nichts. Zweite Frage. Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Er kann gar nichts geben. Gar nichts. Welt gewinnen. Wir müssen kurz, wir haben heute Vormittag die Zeit. Mittag ist immer schon um 12. Also, nee, keine Angst, okay? Welt gewinnen. Bei Welt steht im Griechischen immer Kosmos. Störungen haben Vorrang. Welt ist Kosmos. Habt ihr schon mehrmals gesagt, unser Wort Kosmetik kommt davon her. Das heißt, die Welt ist immer der äußere Schein und das, was praktisch gut aussieht. So, das ist Welt, Kosmos. Und jetzt sagte Jesus, was hilft es, wenn ich diese Welt gewinne? Die Antwort ist, es hilft gar nichts. Also dort, wo ich praktisch Lebenssicherung und Lebensniveau als etwas sehe, was mein Leben reich macht, habe ich verloren. Es hilft mir nichts, gar nichts. Und Jesus hat dazu einen ganz großen Lehrschwerpunkt. Eine Geschichte nur mal dazu. Der reiche Kornbauer, der Kerl kann einen leid tun. Ich erzähle das ganz kurz, der reiche Kornbauer hat Erfolg in seinem Leben. Dieser reiche Kornbauer füllt seine Scheunen. Und er steht im letzten Drittel seines Lebens da. Und wisst ihr, welche Schlüsse er jetzt zieht? Und das ist das Problem. Nicht der Reichtum, die Schlüsse, die er zieht, ist das Problem. Er sagt, okay, jetzt habe ich alles und jetzt mache ich vier was. Wisst ihr, was der reiche Kornbauer sich vornimmt? Vier Dinge. Das erste ist, jetzt ruhe ich mich aus. Das zweite, jetzt esse ich. Das dritte, jetzt trinke ich. Und das vierte, ab jetzt bin ich fröhlich. Wahnsinn, wo ich denke, was hat er die ersten 66 Jahre seines Lebens gemacht? War er nie fröhlich? Hat er das alles nur auf den letzten Punkt? Und das bedeutet, er möchte seine Seele satt machen mit diesen Dingen. Und da sagt Jesus, das funktioniert nicht. Das wird nicht gehen. Welt gewinnen ist gar nicht das Problem. Aber zu denken, meine Seele wird dadurch satt, das ist das Problem. Wird sie nicht. Seele wird satt, dort wo ich in seiner Ewigkeit zu Hause bin, wo ich Christus habe. Letzter Punkt. Bekenntnis oder Scham. Vers 38. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt. Das bedeutet, Nachfolge geschieht nicht im privaten Raum, sondern im öffentlichen Leben. Nirgendwo anders. Die Welt um uns herum redet uns gerade ein, dass Glaube ins Privatleben gehört. Das ist ein fataler Fehler. Glaube gehört in die Öffentlichkeit. Dort muss er gelebt werden. Alle paar Tage habe ich nachmittags eine Stunde Zeit, dann brauche ich einen Ortswechsel. Und da mache ich Folgendes, ich setze mich zwischen Siebenbrunn und Bismarcksäule, gibt es diesen Feldweg. Nee, Siebenbrunn nicht, sondern Cordula, wo wohnst du? Siebenbrunn, ne? Ja, tut mir leid. Genau, genau, LBG-Weg, genau. Und da gibt es eine Sitzgruppe dort in der Mitte auf dem Berg. Kennt ihr die Sitzgruppe? Gut. Dort sitze ich öfters. Und manchmal ein Zettel, Bibel mit dabei. Und ich bin meistens, wenn ich dort bin, zur selben Zeit dort und habe gelernt, dass die Markner-Kirchen-Spaziergänger auch zur selben Zeit spazieren. Somit kommt immer eine Frau, sehe ich ganz oft dort oben, und das erste Mal ist es vorbeigelaufen, das zweite Mal hat sie mich angesprochen, dann sind wir ins Gespräch gekommen und jetzt weiß sie, wer ich bin. Neulich kam ihr Mann mit und sagte, stör den frommen Mann nicht wieder. So, wir hatten ein interessantes Gespräch über den Römerbrief und dann sagt sie, ach, landeskirchliche Gemeinschaft. Und dann wollte sie wissen, wer geht denn da alles? Wollt wissen, ob wir hier sitzen, ne? Und gehen die und die noch? Das wollten sie auch wissen. Ich verrate keine Namen, ne? Aber hochinteressant, Glaube geschieht in der Öffentlichkeit, ist bei mir noch viel zu wenig. Gestern kam unser Nachbar, kam rüber, Falk, ich habe eine Frage. Ich habe beim Volksfest mitgekriegt, dass es in der Kirchgemeinde jetzt gerade schwierig ist, Homosexualität, und das, da glaubt gar nicht. Da sag, erklär mir mal, was da abgeht. Ich verstehe das alles nicht. Haben wir uns eine halbe Stunde draußen hingesetzt, darüber geredet. Ich habe versucht, diese Argumentationslinie mal deutlich zu machen. Der Hans kam hinterher dann zu mir, ist er jetzt christlich? Ich sag, weiß ich nicht, vielleicht wird's noch. Gestern Abend habe ich noch eine Broschüre rübergebracht, weil das interessiert den. Ne? Da will die Argumentationslinie wissen, was passiert denn da? Glaube geschieht in der Öffentlichkeit. Wichtig. Und dort, wo wir uns ins Private zurückziehen, wo du in deinem Leben denkst, ist mein Glaube, ich kann zu allen Dingen schweigen, ich muss da nichts dazu sagen. Es wird kompliziert. Da hat Jesus ein warnendes Wort und sagt, hey, pass mal auf, wenn ihr euch schämt, schäme ich mich auch. Zusammenfassung. Ihr seht auf dem Bild Samuel. Samuel ist der Neffe von meiner Frau, der Cousin von unseren Kindern. Samuel wird Landwirt und er hat einen Jagdschein. Und ich habe gesagt, nimm mal deinen Jagdhund auf den Arm, wir machen mal ein Foto. So. Was will ich damit sagen? Ein Jagdhund ist zum Jagen da. Stellt euch mal vor, der Samuel müsste seinen Jagdhund ein Leben lang durch die Gegend tragen. Ich würde als Jäger den Jagdhund erschießen. Was? Ja, genau. Das stimmt. Wozu ist ein Nachfolger Jesu da? Um ein Leben lang getragen zu werden? Ich schließe jetzt keine Schlüsse, ne? Gar nicht. Aber ein Nachfolger Jesu ist dazu da, um Jesus hinterher zu gehen. Und sich nicht tragen zu lassen. Ein Leben lang. Wir brauchen es, dass wir erwachsen werden im Glauben. Das dürfen wir wollen. Eine letzte Grafik und dann sage ich Amen. Die Welt um uns herum. Wir leben in einer Welt, die Gott liebt und die er erlösen will und der alle Sünde vergeben hat. Aber wisst ihr, wie die funktioniert? Die Welt funktioniert, dass sie versucht, ein Leben lang die Krone zu behalten. Weil sie nämlich weiß, man wird langsam älter und das Leben verfällt und endet im Tod. Deswegen wird ein Mensch dieser Welt, der Christus nicht gehört, ein Leben lang versuchen, die Krone festzuhalten. So, Jesus macht genau das Gegenbild und sagt, passt auf, mein Weg ist der, ich nehme das Kreuz, ich verliere mich selber, weil ich weiß, die Krone kommt. Und ein Kind Gottes macht genau dasselbe, nimmt das Kreuz. Es geht mir nicht um mich, es geht mir darum, zu Jesu wegen Ja zu sagen und ihm zu vertrauen, weil ich weiß, die Krone folgt. Wir kommen zurück zum Anfang. Das Mädel im Dschungel. Das Mädel im Dschungel hat 40 Tage einen riesengroßen Willen aufgebracht. Einen riesengroßen Willen aufgebracht. Warum? Es ging ihr um das Leben ihrer Geschwister. Die Frage ist, wenn Christus mein Leben ist, geht es mir um das Leben meiner Geschwister, der Menschen um mich herum? Diesen Willen wünsche ich uns von Herzen, dass Christus uns den gibt und dass wir rauskommen aus dieser Selbstzentrierung. Amen.